Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der scheidende US-Präsident Joe Biden ist in Berlin gewesen. Man könnte darüber schreiben als Überschrift Speed-Dating bei Freunden. Das war zwar kurz, aber eben es war auch ein wichtiges Zeichen. Und der ein oder andere analysiert heute Abend, das war wohl der letzte Transatlantiker, der Berlin besucht hat. Ist das wirklich so? Wir werden uns gleich den Besuch etwas genauer anschauen, dann aber auch beleuchten, ob es wirklich der letzte Transatlantiker war oder was wir demnächst zum deutsch-amerikanischen Verhältnis zu erwarten haben. Ansonsten haben wir heute in der Sendung Parteitag der Linken. Da geht es drunter und drüber, möglicherweise, das werden wir gleich nachfragen. Dann gibt es mehrfach Sondierungsgespräche. In Thüringen haken sie noch etwas. Woran? Na, Sie ahnen es schon, an der Friedensfrage. Da regiert möglicherweise jemand aus Berlin rein nach Erfurt. Ist das wirklich so? Wir werden es gleich beleuchten. In Sachsen ist dagegen der Weg frei. Und das ist jetzt eine neue Wortschöpfung, an die wir uns gewöhnen müssen, die Brombeerkoalition. Was da auf uns zukommt, werden wir sehen. Das unter anderem haben wir in dieser Sendung und noch einiges mehr. Wir beginnen bei der Linken. Schwieriger Parteitag in Halle. Was bleibt übrig von der Linken? Unser Kollege Niklas Ottersbach beobachtet die Partei schon die ganze Zeit und vor allen Dingen ist ein strittiges Thema gerade vor wenigen Minuten dort noch besprochen worden, der Nahostkonflikt. Und wenn wir darüber reden, Linke und Nahostkonflikt, haben wir alle im Ohr, was kürzlich in Berlin bei der Linken passiert ist. Kollege, was ist passiert? Die Linke und der Nahe Osten, ging es da heftig zu?
Ja, ich würde sagen, der große Knall zu später Stunde blieb aus. Es gab dann doch noch einen Kompromiss, aber der Reihe nach. Der Antrag, der hier am meisten für Zündstoff gesorgt hat, kam von Christine Buchholz vom Landesverband Hessen, der da heißt Genozid in Gaza. Und um den zu entschärfen, hat der Parteivorstand ein Kompromisspapier vorgelegt. Aber hören wir vielleicht erstmal die Position von Christine Buchholz dazu.
Genauso sieht Völkermord aus. Und deswegen reicht es nicht, wie in dem Antrag, der jetzt vom Parteivorstand und anderen vorgelegt wurde, nur davon gesprochen wird, dass ein zukünftiger Genozid verhindert werden soll. Nein, der bereits stattfindende Genozid ist zu stoppen.
Und die Gegenposition dazu kam dann von Katina Schubert, Bundesgeschäftsführerin der Linken. Hören wir auch da noch einmal rein.
Menschen, die jüdische Menschen angreifen, Menschen, die antisemitisch handeln, Menschen, die die Existenz des Staates Israels bestreiten, können für uns keine Bündnispartner sein und haben keinen Platz in dieser Partei. Und deswegen bitte ich euch um Zustimmung.
Und am Ende hat sich dann das Kompromisspapier von Jan van Aken und dem Parteivorstand mit breiter Mehrheit durchgesetzt. Da ist dann nicht mehr von Genozid die Rede, sondern da bezieht man sich auf den Internationalen Gerichtshof, der da sagt, es drohe ein Genozid. Und man kann es vielleicht so zusammenfassen, das Nahost-Kompromisspapier der Linken lautet so, Waffenstillstand sofort, wir betrauern die Opfer auf beiden Seiten. Und das hat hier in Halle eine breite Mehrheit gefunden, größtes Reizthema also abgeräumt.
Und ist es damit aus Ihrer Sicht befriedet?
Erstmal ja, werden wir sehen, wie das jetzt die nächsten Tage weitergeht. Also es ist nicht so, dass Christine Buchholz da die Hälfte der Partei hinter sich versammelt hat. Es ist ein kleineres Grüppchen. Also das Kompromisspapier hat dann wirklich eine große Mehrheit gefunden.
Dann kann man fragen, wohin steuert die Partei? Dass die Partei in einer existenziellen Krise ist, muss man nicht erneut betonen. Was zeichnet sich dort ab bisher in Halle?
Also wenn es nach den Parteistrategen geht, dann muss die Linke sich auf ihre urbanen Zentren konzentrieren. Das sieht man auch an den Mitgliederzahlen. Berlin hat mittlerweile den größten Landesverband und ein Reizthema dort sind die steigenden Mieten. Also mit einem engen Themenfokus möchte man da landen bei der nächsten Bundestagswahl. Hauptziel die 5%-Hürde nehmen oder 3 Direktmandate würden ja reichen für den Einzug in den Bundestag. Leipzig, Berlin, Rostock oder vielleicht auch Erfurt. Das ist das kurzfristige Ziel, das Großstadtpublikum adressieren mit einem Haustürwahlkampf. Aber bei der großen Parteitagsaussprache, da hört man dann doch, so ganz einig ist man sich nicht.
Die große Frage ist natürlich, morgen kommen die beiden.
Deswegen reicht es nicht. Wenn wir als Partei, wie im Leitantrag angekündigt, in der Friedensfrage nur sprechfähig werden wollen, wir müssen den Kampf für den Frieden in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen.
Was wir, glaube ich, wieder brauchen, ist ein Claim, also quasi eine Unterüberschrift. Überschrift ist Die Linke, Untertitel Mieten runter.
Und ich sage, die Ökofrage muss ins Zentrum unserer Politik. Das tun wir aber nicht. Die Ökofrage muss ins Zentrum unserer Politik, weil sie wird die allergrößte Sozialfrage des nächsten Jahrhunderts oder Jahrtausends.
Ja, eine große Vielstimmigkeit und ansonsten ist es hier ein großes Wundenlecken nach den letzten Wahlniederlagen, speziell ja in Ostdeutschland.
Noch kurz zum Schluss, Niklas, Jan van Aken werden morgen antreten und Ines Schwertner. Was ist von den beiden zu erwarten?
Ja, Jan van Aken kommt aus der Westdeutschen Friedensbewegung, war bei Greenpeace UN-Waffeninspekteur und neben dem Hamburger dann die frühere Journalistin Ines Schwertner, erst seit letztem Jahr Linken-Mitglied, im Osten geboren, im Westen aufgewachsen. Sie soll jetzt den Osten sozusagen bespielen und aus der Partei hört man, ja, das ist schon auch ein großes Wagnis, was wir da eingehen. Wir erinnern uns, Carola Rakete, linken Spitzenkandidatin im Europawahlkampf. Jetzt sitzt sie im EU-Parlament und hat zuletzt für die Lieferung weitreichender westlicher Waffen für die Ukraine geschickt. Das ist ein ziemlicher Affront für die linken Basis. Ja. Und Schwertner sagt aber hier in Halle, sie möchte sich in den Dienst der Partei stellen. Gegenkandidaturen sind nicht in Aussicht.
Also, wir werden morgen weiter berichten. Herzlichen Dank an Niklas Ottersbach und wir schauen weiter. Es hat schon Wahlen gegeben in Thüringen, da laufen die Sondierungsgespräche, aber die haken. Über das Thema möchte ich mit unserem Korrespondenten Henry Bernhard reden. Da ist man sich näher gekommen, das war die eine Meldung des Tages. Und die andere war dann, dass der BSW dann doch noch das eine oder andere hat und da geht es dann um die Friedensfrage. Dann heißt es am Ende, die Ampel steht erstmal nur auf Gelb. Herr Kollege, was ist da passiert?
Ja, es sah erstmal ganz gut aus heute. Also heute Mittag sind die Spitzen von CDU, BSW und SPD vor die Presse getreten und haben ein 19-seitiges Papier präsentiert, das Ergebnis der Sondierungen der letzten 2-3 Wochen. Und da hat man viele Punkte gefunden, wo man einig ist miteinander. Die Frage Krieg, Frieden, Waffen wurde erstaunlicherweise auf der vorletzten Seite in einem Satz abgehandelt, der eher als eine Art Platzhalter gesehen werden kann und nicht als wirkliche Aussage. Da hat man gesehen, das soll dann später verhandelt werden, das soll dann, wenn es einen Koalitionsvertrag geben wird, dann dort explizit drinstehen. Nun sind heute Abend die Spitzen von CDU und BSW zusammengetreten, jeweils für sich und haben beraten, ob man diesem Papier zustimmen möchte. Ob man in Koalitionsverhandlungen gehen möchte. Die CDU hat einstimmig beschlossen, ja, wir wollen in die Verhandlungen gehen. Und die BSW-Spitze hat gesagt, ja, wir finden alles prima, was wir verhandelt haben, aber einen Punkt wollen wir nachverhandeln und das ist die Sache von Krieg und Frieden. Da soll ein Text in die Präambel rein verhandelt werden und der müsse vorher schon feststehen. In der Pressekonferenz heute Abend nach der Zusammenkunft der BSW-Spitze wurde gesagt, da gäbe es noch sozusagen Rückmeldungen aus dem Landesvorstand. In Wirklichkeit war es aber so, dass dem Landesvorstand auch die Bundesspitze zugeschaltet war, also sowohl Sarah Wagenknecht als auch andere Mitglieder. Da muss es wohl noch eine heftige Diskussion hinter verschlossenen Türen gegeben haben. Und danach hat man gesagt, okay, wir stimmen allem zu, aber wir wollen nachverhandeln, damit wir danach dann in Koalitionsgespräche gehen können, wenn der Text so ausfällt in der Präambel über Krieg und Frieden und Waffen und die Ukraine und Russland, dass wir damit gut leben können.
Also ist das der lange Arm von Sarah Wagenknecht, der dort spürbar wird?
Davon kann man mit Sicherheit ausgehen, dass es das ist. Und da sieht man auch, dass es im Land und im Bund auch da durchaus unterschiedliche Interessen gibt, die jetzt da öffentlich aufeinanderprallen. Und da muss man sehen, wer am Ende dann am längeren Hebel sitzt.
Kommen wir kurz zu den Inhalten. Man ist sich politisch näher gekommen. Was sind die wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht? Ganz kurz.
Also das Allerwichtigste ist Bildung, dass man sagt, wir brauchen mehr Lehrer. Wie kommen wir dazu? Da versuchen sich natürlich viele Politiker daran. Es geht um die Frage Migration. Es soll schneller geklärt werden, wer kann bleiben, wer soll gehen. Und dann soll auch dafür gesorgt werden, dass die bleiben, gut integriert werden und die gehen sollen, auch möglichst schnell abgeschoben werden. In wirtschaftlichen Fragen ist man sich übereingekommen, dass man investieren möchte, damit die Thüringer Wirtschaft wieder in den Aufschwung kommt. Also da gibt es eine ganze Menge Fragen, wo man einig ist und auch die SPD hat einiges an sozialen Themen hineinverhandelt. Ich glaube, sozusagen an inhaltlichen Dingen diesbezüglich wird es nicht scheitern in Thüringen.
Interessant ist ja auch, dass die CDU einer Investitionsoffensive zugestimmt hat, die, naja, eine interessante Form von Verschuldung kann man nicht sagen, aber jedenfalls eine interessante Form von Geldbeschaffung vorsieht, oder?
Es ist sozusagen, man dehnt das Legale relativ weit aus. Man möchte einfach die Laufzeiten von Krediten verlängern. Das heißt, dass man sie über eine längere Laufzeit zurückzahlt. Und das heißt eben am Ende, dass pro Jahr dann mehr zum Ausgeben zur Verfügung steht. Der Landesrechnungshof hat das schon in seinem letzten Bericht beklagt, dass sowas eigentlich nicht als Mittel dienen kann, als politische Verfügungsmasse. Und die CDU hätte sowas auch immer beklagt. Aber jetzt, wo es darum geht, dass sie selbst wieder an die Macht kommen wollen, dass sie gestalten wollen, dass sie auch natürlich Geld brauchen für ihre Pläne, sieht es wieder anders aus.
Der letzte Punkt auch noch ganz kurz, bitte. Es gibt keine Tolerierung mit links auf der einen Seite, AfD auf der anderen Seite. Was schwebt einem da, was schwebt den drei möglichen Bündnispartnern dort vor?
Ja, es gibt die schöne Formulierungshilfe von der CDU, die heißt de facto Mehrheit. Also man hat 44 von 88 Stimmen, das heißt die Hälfte. Und man möchte jetzt eine neue Planung, Gesetzesentwürfe oder Gesetzesideen, die man hat, möchte man vorher in den Landtag geben, bevor sie noch im Kabinett beschlossen werden. Und dann können sich die Landtagsfraktionen damit auseinandersetzen. Und man weiß, außer den drei Regierungsparteien sitzen ja nur die Linke und die AfD im Landtag. Mit der AfD will man ohnehin nicht zusammenarbeiten. Das heißt, eigentlich spielt man dann über Bande diese Gesetzesvorschläge an die Linke, die sich dazu verhalten kann. Und dann möchte man sozusagen überlegen, ob man darauf, auf die Ideen wiederum der Linken dann eingeht, wenn man ein Gesetz dann entwirft, und so, dass man dann sozusagen keine offizielle Zusammenarbeit hat, aber dann doch miteinander redet.
Herzlichen Dank an Henry Bernhard für diese Informationen. Und dann kommen wir noch zum dritten Punkt. Ein ähnliches Thema. In Sachsen wird nämlich auch sondiert nach den Wahlen. Und nach der SPD und dem BSW hat jetzt auch die CDU grünes Licht gegeben. Was dort ausverhandelt worden ist, hat Alexander Moritz für uns.
Auf 8 Seiten haben CDU, BSW und SPD in Sachsen aufgelistet, worauf sie sich einigen können und wo noch Klärungsbedarf besteht. Beim Umgang mit Asylbewerbern muss vor allem die SPD Zugeständnisse machen. CDU und BSW wollen schnellere Abschiebungen, Grenzkontrollen verlängern, Asylbewerber sollen verstärkt zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden. Umstritten ist, ob ausreisepflichtige Asylbewerber künftig ausschließlich Sachleistungen bekommen sollen, wie es das BSW fordert. Offen ist, ob die CDU ihre Forderung nach mehr Polizeistellen zum Aufbau einer sogenannten Grenzpolizei durchbringt. Bewegung gibt es bei der Finanzpolitik. Das in der Landesverfassung verankerte Neuverschuldungsverbot bleibt. Allerdings soll überprüft werden, ob Geld aus dem Pensionsfonds für Staatsangestellte für Investitionen genutzt werden kann. Ein Vorschlag der SPD, der unterstützt vom BSW, nun auch bei der CDU für Umdenken sorgt. Konstruktiv seien die Gespräche zu Beginn der Woche gewesen, beteuern alle drei Parteien. Was auch daran liegen dürfte, dass die besonders strittigen BSW-Forderungen ausgeklammert wurden. Zu Waffenlieferungen an die Ukraine und Stationierung von US-Mittelstreckenraketen steht in dem Papier nichts.
Wir haben also an der Stelle ganz klar fokussiert auf landespolitische Themen geschaut. Es ist angezeigt worden, dass wir in möglichen Sondierungen darüber sprechen müssen. Und dann werden wir darüber sprechen.
So Sachsens CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Hartmann. Offizielle Sondierungsgespräche sollen am Dienstag starten. Nach den Parteivorständen von BSW und SPD gab dafür am Freitagabend auch die CDU grünes Licht, trotz einiger Gegenstimmen. Derweil verstärkt BSW-Chefin Sarah Wagenknecht ihr Störfeuer aus Berlin. Im Deutschlandfunk unterstellte sie am Mittwoch CDU und SPD mangelnde Kompromissbereitschaft.
Bei einigen zumindest habe ich inzwischen den Eindruck, ja, die wollen einfach, das betrifft vor allem auch die SPD in den Ländern, irgendwie so weitermachen wie bisher. Dafür sind wir nicht gewählt worden.
Im Sender Welt TV behauptete Wagenknecht noch gestern, die CDU Sachsen wolle ohnehin lieber eine Minderheitsregierung, sich von der AfD tolerieren lassen, was CDU-Vorsitzender Michael Kretschmer strikt ausschließt. Fast zeitgleich klang die BSW-Vorsitzende in Sachsen, Sabine Zimmermann, völlig anders.
Wir sagen, dass die CDU ja schon auch gerade im Bereich der Finanzen auf uns zugegangen ist und die SPD natürlich auch.
Ob das BSW mögliche Verhandlungen platzen lässt, bei SPD und CDU sind diese Zweifel nicht völlig ausgeräumt.
Das Kasperle Theater von Sarah Wagenknecht nervt.
So SPD-Vorsitzender Henning Hohmann. Er wirbt dennoch für weitere Gespräche mit dem BSW.
Das Ergebnispapier zeigt, dass eine stabile Regierung möglich sein könnte.
CDU-Fraktionsvorsitzender Hartmann klingt ebenfalls eher optimistisch.
Die Verhandlungsgruppe macht den Eindruck, als ob sie ernsthaft bemüht und gewillt ist, Verantwortung im Freistaat mittragen zu wollen. Wir verhandeln nicht mit Sarah Wagenknecht. Insoweit wird es hier eine Entscheidung geben müssen.
In Teilen der sächsischen CDU gibt es jedoch weiterhin große Vorbehalte gegen ein Zusammengehen mit dem BSW, wegen dessen linker Sozialpolitik und den außenpolitischen Forderungen. Einige ehemalige CDU-Funktionäre hatten stattdessen für Gespräche mit der AfD geworben, die bei der Landtagswahl in Sachsen knapp hinter der CDU auf Platz 2 landete. Die CDU-Spitze will es weiter mit dem BSW versuchen.
Und das Ganze sehr ergebnisoffen.
Das Papier sei nur ein Zwischenstand, betonen alle drei Parteien. Bis tatsächlich ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD in Sachsen regieren wird, ist es noch ein weiter Weg. Scheitern weiterhin möglich.
Der Berichterstatter war Alexander Moritz. So viel zur innenpolitischen Lage. Und jetzt kommen wir zum Abschiedsbesuch des US-Präsidenten in Berlin. Es ging darum, auf Wiedersehen zu sagen, Goodbye zu sagen. Und das Ganze ist ja als Ersatz vorgesehen für den Besuch, der in der vergangenen Woche ausgefallen ist, weil der Hurricane den US-Präsidenten in den Vereinigten Staaten festgehalten hat. Immerhin heute in Berlin beim Bundespräsidenten, beim Bundeskanzler und zum Schluss gab es dann auch noch Besuch aus dem Ausland. Der französische Präsident war da und der britische Premierminister. Also großer Bahnhof für den US-Präsidenten in Berlin. Eine Menge Verkehrsprobleme für die Menschen in der Stadt, aber die kennen das. Stefan Detjen beobachtet das alles für uns. Dankeschön.
Well, thank you, thank you, thank you.
Danke, 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 sagt Joe Biden zum Abschied in Berlin. Wirklich, ich meine das ganz persönlich. Ich weiß nicht, wie wir Stabilität in Europa und in der Welt ohne diese deutsch-amerikanischen Beziehungen erhalten könnten. Es ist ein Tag mit ausgesprochen persönlichen Begegnungen, aber erkennbar auch das Ende einer Ära transatlantischer Beziehungen, für die wohl kein amerikanischer Präsident, keine Präsidentin in einer Weise stehen wird wie Joe Biden. Seit einem halben Jahrhundert verkörpert er die in der Nachkriegsära gewachsene Tradition transatlantischer Beziehungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erzählt seinem amerikanischen Kollegen am Vormittag, man habe in den Archiven des Auswärtigen Amtes eine Aktennotiz aus den 70er Jahren über den Besuch eines jungen US-Senators aus Washington gefunden.
We still have that note. This one, many pages. An der Bundesrepublik Deutschland ist er stark interessiert. That's the content, the main content. He is keenly interested in the Federal Republic of Germany, the note concludes, and it adds that this senator might look to a, I quote again, significant political future.
Der Mann interessiere sich ernsthaft für Deutschland und er könne noch eine bedeutsame Rolle in der Zukunft spielen, prophezeite ein weiser Regierungsbeamter in Bonn vor 45 Jahren. Heute verabschiedet sich Joe Biden in einer Zeit, in der die USA in eine ungewisse Zukunft gehen.
Even recently, just a handful years ago, the distance had grown so wide that we almost lost each other.
Noch vor kurzer Zeit hätten wir uns beinahe verloren, erinnert Steinmeier, ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, an das Szenario, das allen beim Blick auf die Präsidentschaftswahl in knapp 3 Wochen auch vor Augen steht. Überlagert aber ist dieser Abschiedsbesuch Joe Bidens von den drängenden Fragen an die westlichen Unterstützer der Ukraine. Am Nachmittag kommen auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer ins Kanzleramt. Einen gemeinsamen Auftritt vor der Presse gibt es nicht. Vor allem in Osteuropa wurde kritisch bemerkt, dass die klassischen Westmächte an diesem Nachmittag in Berlin unter sich bleiben. Bereits gestern hatten die EU-Staats- und Regierungschefs sowie die NATO in Brüssel dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie den zentralen Forderungen seines sogenannten Siegesplanes nicht nachkommen werden, einer sofortigen Einladung der Ukraine in die NATO und der Genehmigung, westlicher Raketen auch weit in das russische Hinterland schießen zu dürfen. Sowohl für Joe Biden als auch für Olaf Scholz war genau das immer eine rote Linie und der Bundeskanzler wiederholt:
Unsere Haltung ist klar. Wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird, damit dieser Krieg nicht in eine noch viel größere Katastrophe mündet.
Olaf Scholz und Joe Biden sind nach schwierigen Wochen unmittelbar vor dem Beginn des russischen Großangriffs in der Frage der Unterstützung der Ukraine enger zusammengewachsen, als das aus innenpolitischer Perspektive in Deutschland oft wahrgenommen wurde. Noch am späten Nachmittag reiste Biden wieder nach Washington zurück. Historisch gesehen dürfte es auch der kürzeste Besuch eines US-Präsidenten in Deutschland gewesen sein.
Das war der Bericht von Stefan Detjen. Das Ganze wollen wir wägen mit der Publizistin Melinda Crane, die jetzt bei uns am Telefon ist. Schönen guten Abend, Frau Crane.
Guten Tag.
Frau Crane, gibt es so etwas wie persönliche Beziehungen zwischen Staatschefs, wenn Sie die beiden da heute sehen? Also ich meine Herrn Biden auf der einen Seite, den US-Präsidenten und den deutschen Bundeskanzler. Ist da sowas wie eine besondere Beziehung oder geheimnisst man zu viel da rein, wenn man diese Bilder sieht?
Es sah alles wirklich sehr freundlich aus und da waren auch sehr viele Worte der Würdigung. Es ist aber keine solche Beziehung, wie wir zum Beispiel zwischen Obama und Merkel gesehen haben. Das war tatsächlich eine wirklich innige, auch persönliche Beziehung. Wir haben gehört von Obama damals, dass Angela Merkel für ihn immer eine der absolut ersten Gesprächspartnerinnen war, wenn es darum ging, wichtige Dinge zu erörtern. Das ist hier nicht ganz der Fall, aber beide Seiten haben heute immer wieder beteuert, wie wichtig diese Beziehung ist, diese transatlantische Beziehung zwischen den zwei Ländern. Und das nehme ich Ihnen schon ab. Es ist nicht unbedingt Scholz mit Biden, aber USA mit Deutschland.
Jetzt haben Sie gerade den Begriff schon genannt. Nicht wenige kommentieren ja heute oder beurteilen die Lage, dass mit Biden der letzte Transatlantiker nach Europa gekommen ist. Stimmen Sie dem zu?
Das ist mir ein bisschen zu pathetisch, ehrlich gesagt. Ich lese und höre das auch überall in den deutschen Medien. Wir denken zurück zum Anfang der Zeit von Barack Obama im Weißen Haus. Er hatte ganz klar gesagt, er will einen Dreh zum Pazifik, ein Pacific Pivot, eben, hieß das damals.
Eben, genau.
Und bald holte ihn die europäische Beziehung doch wieder rein, weil es immer wieder Dinge gibt, die eigentlich zwischen Europa und USA oder zwischen Deutschland und USA geregelt werden müssen, also zusammen ausgefochten. Also man kommt doch nicht voneinander los. Und deswegen finde ich, diese Idee plötzlich bricht eine neue Epoche auf und Europa ist bedeutungslos für die USA. Selbst unter Donald Trump weiß ich nicht, ob das stimmen würde. Und gewiss nicht bei Kamala Harris. Und das hat sie auch gesagt in ihrer Rede auf dem Demokratischen Parteitag, hat sie ein sehr klares Bekenntnis abgegeben für NATO, für die transatlantische Beziehung, für den Westen, muss man sagen.
Wenn wir das dann abschichten, fangen wir an mit Handel. Über NATO und Ukraine reden wir später noch. Was hat denn Europa zu erwarten, je nach Wahlausgang natürlich? Sie haben gerade schon Trump angesprochen und haben gesagt, manches wird dann nicht ganz so heiß gegessen, wie es vielleicht gekocht wurde. Da ist auch viel Schaum bei gewesen. Sind da signifikante Unterschiede aus Ihrer Sicht, mit denen wir uns ja nach November respektive Januar nach der Amtseinführung einstellen müssen?
Also erstmal wirtschaftlicher Bereich, auf jeden Fall. Wir wissen, dass Donald Trump ein ganz großer Freund von Einzollgebühren, also Zölle, ist. Er hat selbst gesagt, er würde einen Pauschalzoll von 10% auf alle Produkte und vielleicht sogar 60% auf chinesische Importe. Das hätte eine sehr erhebliche Auswirkung auf Deutschland. Auch diese chinesischen Zölle wären für Deutschland sehr wichtig. Und es gibt eine Schätzung, 120 Milliarden könnte es kosten über die Amtszeit von Donald Trump für Deutschland. Also das ist schon schmerzvoll. Und ein Handelskrieg mit China, egal also wie das herbeigeführt wird, das ist nicht unwahrscheinlich unter Donald Trump, nicht zuletzt, weil er sicherlich Leute ins Kabinett holt, die wirklich glauben, dass Zollen genug Einnahmen generieren, dass man die Steuer in Amerika senken könnte und dann viele, viele Gewinne über Zölle hätte. Das alle ökonomische Theorie sagt, dass es nicht stimmt, aber es gibt...
Das ist, ich könnte sagen Voodoo-Economics, aber ja, lassen wir
aber
das.
Aber ja. Es gibt Berater von Trump, die es fest glauben und die werden das sicherlich in Bewegung setzen, falls er ins Weiße Haus kommt.
Und jetzt haben Sie über Frau Harris nicht gesprochen, da ist sowas natürlich nicht zu erwarten, wenngleich auch natürlich sie die eigenen Interessen zumindest rhetorisch berücksichtigen muss, sonst hat sie Schwierigkeiten.
Was ich denke, ist, dass wir doch, sie will jetzt ein bisschen auf Distanz zu Joe Biden gehen, aber ich denke, in der Handelspolitik wird es ähnlich aussehen. Und was darüber zu sagen ist, es wird weiterhin eine Industriepolitik in den USA geben für Firmen in den USA.
Also Stichwort Anreize, was wir jetzt haben über den Inflation Reduction Act zum Beispiel.
Genau, das kann auch wieder zu Spannungen mit Deutschland und Europa führen. Aber was wir auch gesehen haben bei Biden ist, dass er doch immer zumindest zugehört hat. Und sie hat sogar jetzt gesagt, sie möchte gerne die Industriepolitik auf beiden Seiten des Atlantiks versuchen zu koordinieren. Das haben wir bei Biden nicht wirklich erlebt. Das ist eigentlich ein positives Zeichen von ihr, wo es eventuell ja ein bisschen anders aussehen kann. Trotzdem, es wird nicht mehr die alte Globalisierung und den alten Freihandel geben, wie man es, sagen wir, vor 7, 8 Jahren gekannt hat. Diese Zeit ist sicherlich zumindest in den USA vorbei, denn man begreift Industriepolitik als der Weg, die ganzen Menschen in den USA wieder abzuholen, die das Gefühl haben, dass die Wirtschaft läuft nicht für sie. Sie hätten Nachteile wirtschaftlich gesehen. Sie fühlen sich prekär, beziehungsweise denken, die Kinder werden nicht mehr den amerikanischen Traum leben können. Und diese Menschen will man durch eine sehr gezielte und sehr teure Industriepolitik erreichen. Ob das für Weltwachstum und Welthandel gut ist, bleibt eine sehr offene Frage.
Zum Schluss noch kurz, NATO haben wir jetzt nicht angesprochen. Sehen Sie da gravierende Unterschiede? Auf was muss Europa oder sollte Europa sich einstellen?
Es gibt einen Plan in der Schublade von Trump und seinem Schattenkabinett, NATO schlafen zu legen. Das könnte er machen, ohne aus NATO ganz auszusteigen. Außerdem, er will den Ukraine-Krieg in 24 Stunden regeln. Ja. Das würde bedeuten, Geheimdienstinformationen abschneiden. Wer weiß, vielleicht sogar Starlink. Elon Musk ist ein sehr nahe Verbündeter von Trump. Starlink abzuschalten, so dass Ukraine überhaupt kein Internet mehr hätte. Also dann wäre die Sache schnell gelaufen. Das sind sehr gravierende Aussichten für Deutschland. Kamala Harris würde auch hier eine Politik sehr viel ähnlicher wie Joe Biden, das heißt NATO auf jeden Fall. Auch dazu hat sie eine sehr klare Bekenntnis abgegeben und sicherlich auch Unterstützung für Ukraine. Da könnten die Unterschiede nicht größer sein. Ja. Und das ist tatsächlich für Deutschland sehr bedeutend.
Dankeschön, das war Melinda Crane, die Politologin, die Amerikanerin, die in Berlin lebte. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die letzten Sekunden des Lebens von Sinwar, des Hamas-Chefs, sind gut dokumentiert, sogar im Bild. Die Bilder sind im Netz und sie werden vielfach angeschaut. Inzwischen gibt es nicht nur eine Obduktion, sondern auch eine offizielle Bestätigung der Hamas für seinen Tod. Hinter den Kulissen wird natürlich mächtig diskutiert und vor allen Dingen die Frage gewogen, wird das mögliche Gespräche beflügeln oder auch nicht. Diese Frage steht noch nicht fest. Auf jeden Fall steht fest, die Hamas bestätigt den Tod von Herrn Sinwar. Julio Segador.
Sinwar habe bis zum letzten Moment seines Lebens gegen den Feind gekämpft, erklärte Khalil al-Haya aus der Führungsriege des politischen Büros der Hamas in einer Videobotschaft. Für einen Kurswechsel bei der Terrororganisation sieht er dennoch keinen Grund. Die Hamas werde den Weg bis zur Gründung des palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt fortsetzen. Eine Bewegung, die ihre Anführer als Märtyrer hervorbringe, werde weder nachgeben noch zusammenbrechen, so al-Haya, der in Katar lebt. Mit Blick auf eine mögliche neue Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln zeigte sich der Hamas-Funktionär unnachgiebig. Die alten Bedingungen seien auch die neuen Bedingungen. Die Geiseln würden nicht zurückkehren, bevor die Aggression gegen unser Volk im Gazastreifen aufhört, sagte er. Es einen kompletten Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen gebe und die palästinensischen Gefangenen aus den Haftanstalten der Besatzer freigelassen würden. Zu einer möglichen Nachfolge von Sinwar als Chef der Hamas äußerte sich Khalil al-Hayya nicht. In Israel gehen Militärexperten Medienberichten zufolge davon aus, dass Sinwars Bruder Mohammed künftig die Terrororganisation anführen wird.
Der Umgang mit den sozialen Medien ist einigermaßen schwierig. Auch Spitzenpolitiker können sich dort vertun oder sie werden ertappt, je nach Wertung. Das hat jetzt die Bundestagsvizepräsidentin Özogus merken müssen. Auf der einen Seite ist die Frage, was ist ihr dort passiert? Hat sie das so gemeint? Auf jeden Fall musste sie sich entschuldigen. Worum es geht, sagt Lothar Lenz.
Bärbel Baas sagte dem Berliner Tagesspiegel, es verbiete sich, Bilder mit antizionistischem Inhalt zu posten. Der Zionismus verfolgt das Ziel, einen Nationalstaat als sicheren Lebensraum für alle Juden zu schaffen. Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frey hatte am Vormittag im Bundestag gesagt, er wolle sich nicht von einer solchen Vizepräsidentin vertreten lassen. CSU-Generalsekretär Martin Huber schrieb auf der Plattform X, Özogus verbreite, Zitat, reinen Antisemitismus und müsse zurücktreten. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, nannte das Posting eine Entgleisung. Özogus hatte eine Instagram-Story der Organisation Jewish Voice for Peace geteilt, die Israel wegen der Besetzung palästinensischer Gebiete Apartheid vorwirft und die Boykottaufrufe gegen das Land unterstützt. Inzwischen ist der Post auf dem Account der Bundestagsvizepräsidentin nicht mehr sichtbar. Özogus ließ über ihr Büro erklären, sie stehe zum Selbstverteidigungsrecht Israels, wolle aber auch auf die eskalierende Gewalt mit Zehntausenden zivilen Opfern aufmerksam machen.
Der Krieg der Russlands gegen die Ukraine geht unvermindert weiter. Die Ukraine gerät zum Beispiel in der Region Kursk mächtig unter Druck. Hinter den Kulissen gibt es aber Gespräche und Austausch, zum Beispiel von Leichen. Andrea Beer.
Die Ukraine hat die Leichen von 501 eigenen Soldaten zurückbekommen, die im Kampf gegen Russland getötet worden sind. Das teilte der Koordinierungsstab in Kiew mit, der für ukrainische Kriegsgefangene und Zivilisten in russischer Gefangenschaft zuständig ist. Zugleich wurden 89 Leichen russischer Militärangehöriger nach Russland gebracht. Diese seien im Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen, hieß es weiter. Es seien Leichen sowie menschliche Überreste, die unter anderem in den Gebieten Sumy und Donetsk geborgen worden seien, sowie in der von der Ukraine besetzten russischen Region Kursk. Nach Angaben des Koordinierungsstabs wurde der Austausch vom Internationalen Roten Kreuz vermittelt. Es wurde betont, die Ukraine habe die russischen Leichen und die menschlichen Überreste nur vorläufig identifiziert, mit Hilfe von Dokumenten, Tätowierungen, Abzeichen oder Namensschildern. Eine endgültige Identifizierung in Russland mit Hilfe der DNA naher Verwandter sei deswegen wichtig. Dies werde betont, weil das zuständige Zentrum im russischen Rostov am Don aufgrund der vielen russischen Toten überfordert sei. Tote Militärangehörige Russlands seien bereits falsch identifiziert worden oder gar verloren gegangen, so der Koordinierungsstab, der unter anderem aus Militär, Geheimdienst und Vertretern des ukrainischen Verteidigungsministeriums besteht. Dieser Stab betreibt unter anderem das Projekt Ich möchte finden. Menschen in Russland, die vermisst Soldaten suchen, können über Social-Media-Kanäle eine Anfrage in der Ukraine stellen.
Die Verkehrsminister der Länder schlagen Alarm. Die Digitalisierung der Bahn wird immer mehr zur Chimäre. Was passiert dort? Frieder Kümmerer.
Der bundesweite digitale Ausbau im Schienennetz drohe erst gegen Mitte des Jahrhunderts fertig zu werden, heißt es offiziell in der Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz. Grund hierfür seien die Generalsanierung der Bahn sowie die aktuelle Haushaltslage im Bund. Bisher war eine Umsetzung bis 2035 geplant. Insider berichten dem SWR, die Befürchtung sei groß, dass sich der Ausbau des Projekts Digitale Schiene Deutschland bis 2050 oder sogar noch länger verzögere. Die Verkehrsminister fordern in ihrem Beschluss den Bund auf, die Finanzierung der Digitalisierung zu sichern und zu beschleunigen. Die Vorhaben im Rahmen des Großprojekts Stuttgart 21 seien davon aber nicht direkt betroffen. Zwar hat die Verkehrsministerkonferenz bereits vergangene Woche stattgefunden, das dazugehörige Beschlusspapier wurde aber erst diese Woche veröffentlicht. Durch den flächendeckenden Bau neuer digitaler Stellwerke und den Ausbau eines neuen digitalen Eisenbahnsicherungssystems soll der Bahnverkehr in Deutschland zuverlässiger werden. Mehr Züge sollen auf dem Streckennetz fahren können. Der SWR hatte Anfang September eine Recherche veröffentlicht, wonach die Bahn die Digitalisierung des Streckennetzes aus Kostengründen vorerst stoppen möchte.
Etwas später als üblich heute um 23.44 Uhr blicken wir auf die Börse. Dort ging es weiter bergauf. Warum? Volker Hirt.
Der DAX hat eine gute Woche hinter sich. Insgesamt ging es beim deutschen Leitindex um 1,5% nach oben. Alleine am letzten Handelstag der Woche waren es 0,4%. Auch in dieser Woche gab es wieder ein Allzeithoch, als der DAX am Donnerstag auf 19.675 Punkte kletterte. Der Schlussstand vor dem Wochenende lag 18 Punkte darunter. Es war die Woche der Zinsentscheidung. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat verkündet, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Das war erwartet worden. Die Marktteilnehmer wollen allerdings mehr sehen, diese 25 sogenannten Basispunkte als Trippelschritt. Im Dezember, bei der nächsten Entscheidung der EZB, sehen die Börsianer eine Senkung um 50 Basispunkte. Auch weil die Inflation im Euroraum im September auf unter 2, nämlich 1,7% gesunken ist. Die Erwartungen an diese niedrigeren Zinsen beflügeln die Märkte nicht nur in Deutschland. Hinzu kommt ein Wirtschaftswachstum Chinas, das im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 4,6% und damit über den Erwartungen lag. China ist noch nicht da, wo die Volksrepublik hin möchte, aber die jüngsten Konjunkturmaßnahmen im Reich der Mitte scheinen zu fruchten. Am Freitag waren es nach langer Zeit mal wieder die Autowerte, die zu den Gewinnern zählten. Daimler Truck Papiere waren die Nummer 1, verteuerten sich um rund 7%. Ungebremst aufwärts geht es mit dem Goldpreis. Die Feinunze kostete erstmals mehr als 2.500 Euro und der Euro gab leicht nach, kostet jetzt 1,0847 Dollar.
Das war die Börse, das war Volker Hirt. Über das Sicherheitspaket wird ja seit Wochen vehement gestritten. Vor allen Dingen Zeitungen mit großen Buchstaben bringen dieses Thema immer wieder nach vorne, ob das der Debattenkultur gut tut. Nun ja, da kann man geteilter Meinung sein. Heute gab es dann auch eine hitzige Debatte im Bundestag. Dort ging das Paket allerdings durch. Und siehe da, der Bundesrat hat mit einmal Nein gesagt. Und das ist am Ende eine verworrene, wahrscheinlich parteitaktisch motivierte Geschichte. Warum das so ist, Frank Capellan.
Am Ende verlagert sich der Streit in die Länderkammer. Sozialdemokratin Manuela Schwesig, scheidende Bundesratspräsidentin, ahnt schon früh, dass Teile des Paketes wohl abgelehnt würden.
Besonders das Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus ist wichtig. Wir brauchen diese Maßnahmen, um Deutschland sicherer zu machen.
Die SPD ist aufgebracht. Die Union verweigert unseren Ermittlungsbehörden Befugnisse, die absolut notwendig sind, ärgert sich Innenministerin Nancy Faeser. Tatsächlich geht es zum Beispiel um den biometrischen Abgleich von Stimmen und Gesichtern im Internet, um potenziellen islamistischen Gewalttätern auf die Spur zu kommen. Nur mit richterlicher Anordnung darf das geschehen. Darauf hatte die FDP bestanden und doch wird dieser zustimmungspflichtige Teil des Sicherheitspaketes mit Unionsmehrheit in den Vermittlungsausschuss verwiesen.
Wie will man das eigentlich Bürgerinnen und Bürgern vermitteln?
Fragt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, ebenfalls Sozialdemokrat.
Und meine größte Sorge ist die, dass der Eindruck entsteht, es wird zwar viel geredet, aber wenig getan.
Geredet wird heute in der Tat sehr viel und im Bundestag ist es die Union, die gegen die Ampel wettert. Die nämlich hatte mit ihrer Mehrheit verhindert, dass über die Zurückweisung an den Grenzen geredet werden konnte. Offenbar ist die Angst zu groß, dass die FDP uns folgen könnte. So werten das Thorsten Frey, Unionsfraktionsgeschäftsführer, und Andrea Lindholz, Innenexpertin der CSU.
Es ist ein Ausdruck eines völlig chaotischen Regierungshandelns.
Sie sind ein Sicherheitsrisiko. Sie sind nicht mehr einig. Machen Sie bitte den Weg frei für eine bessere Regierung.
Die Innenministerin versucht, die Diskussion zu versachlichen. Gewalttäter verwirken ihr Recht auf Schutz, betont Nancy Faeser, und stellt weitere Abschiebungen in Aussicht. Und sie hebt die geplante Verschärfung des Waffenrechts hervor.
Wir verbieten Messer auf öffentlichen Veranstaltungen und ermöglichen den Ländern, weitergehende Messerverbote zu erlassen. Und das kann auch anlasslos kontrolliert werden.
Allerdings, die Liberalen haben den Entwurf entschärft. SPD und Grüne wollten weitreichendere Beschränkungen. FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle ist froh darüber, dass seine Liberalen das verhindert haben.
Die Freien Demokraten haben ein besonderes Verhältnis zu den Jägern, zu den Sportschützen und zum ländlichen Raum.
Die Speicherung von IP-Adressen wird nicht generell möglich sein, sondern nur über das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Die FDP hatte das Thema lange mit der Verlängerung der Mietpreisbremse verknüpft, was CDU-Innenpolitiker Alexander Trohm dem Kanzler genüsslich aufs Brot schmiert.
Ihr Bundeskanzler hat die Sicherheit der Menschen gegen die Mietpreisbremse mit der FDP verschärft.
Tatsächlich hatte Olaf Scholz einige Mühe, die eigene Mehrheit sicherzustellen. Eine Drohung mit der Vertrauensfrage stand im Raum. Umstrittenster Punkt ist das sogenannte Brot-Butter-Seife-Prinzip. Asylbewerber, die wie der Attentäter von Solingen eigentlich in einem anderen EU-Staat hätten sein sollen, werden keine Sozialleistungen mehr erhalten. Allerdings nur, wenn eine Rücknahme nach diesem sogenannten Dublin-Prinzip absolut sichergestellt ist, wird es dazu kommen. Darauf hatten auch Grüne wie Konstantin von Notz gedrängt.
Menschen dürfen nicht in Verelendung und Obdachlosigkeit gedrängt werden. Wir verhindern das durch zusätzliche Voraussetzungen bei den Leistungsstreichungen.
Dass die Liberalen in der Migrationspolitik viel näher an der Union sind als bei SPD und Grünen, zeigt sich auch in der heutigen Debatte. Parteivize Johannes Vogel jedenfalls verspricht weitere Gespräche mit der Opposition über die Zuwanderung.
Ist das die abschließende Bearbeitung der Migrationsfrage? Nein. Deshalb werden wir weiter in den nächsten Wochen über diese Frage reden müssen.
Soweit der FDP-Politiker im Beitrag von Frank Capellan. Wer den Klimawandel leugnet, möge jetzt ganz besonders gut zuhören. Die Franzosen zum Beispiel haben in diesen Tagen eine besondere Erfahrung. Sie schauen mit großer Sorge in den Himmel. Oder genau genommen, da ist wenig Himmel, aber viel Wolken und noch mehr Regen und noch mehr Überschwemmungen. Welche, die man noch nie gesehen hat. Julia Borutta.
Am Morgen nach den sintflutartigen Regenfällen laufen die Bilder auf allen Kanälen. Überschwemmte Straßen, die reißenden Flüssen gleichen, Autos treiben im Wasser, eine Kuh wird von den Wassermassen mitgerissen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten können nicht fassen, wie schnell alles ging. Das Wasser stieg ganz plötzlich. Wir saßen fest, kamen nicht mehr raus aus dem Auto, es lief voll Wasser. Die Feuerwehrleute haben uns gerettet, da kriegt man wirklich Angst. Ich muss jetzt erstmal die Boutique aufräumen, alles sauber machen, mich dann mit den Versicherungen in Verbindung setzen. Das wird viel Arbeit, aber wir sind alle solidarisch. Ich denke vor allem an meine Kollegen, da haben manche einfach alles verloren. Die Feuerwehr musste rund 900 Menschen evakuieren. Dutzende wurden per Helikopter gerettet. Nachdem 40 Personen in einem Supermarkt vorübergehend eingeschlossen waren, blieben heute viele Läden geschlossen. Mancherorts auch die Schulen. Immer noch sind rund 3000 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch in der Hauptstadt Paris gab es gestern ein Unwetter mit heftigen Regenfällen. Ein Mann wurde dort von einem herabstürzenden Ast erschlagen. In den Überschwemmungsgebieten im Süden Frankreichs aber sind keine Toten zu beklagen. Die zuständige Ministerin Agnès Pannier-Runacher führt das auf die gut funktionierende Alarmkette zurück. Was uns aber Sorge bereitet, ist die Schnelligkeit, mit der das Wasser gestiegen ist. Die Behörden können nicht alle Gewässer genau beobachten und erfassen. Von manchen gibt es auch gar keine Vergleichsdaten. Die Anpassung an den Klimawandel muss also oberste Priorität haben. Doch genau dafür scheint angesichts der desolaten Haushaltslage das Geld zu fehlen. Für die Anpassung an den Klimawandel und die Bekämpfung der CO2-Emissionen ist im aktuellen Haushalt kein Geld. Da muss man doch mal die Augen öffnen. Die Verkehrslage rund um Lyon und Toulouse bleibt angespannt. Autobahnen und Landstraßen sind teilweise gesperrt. Viele Züge fallen aus. Die Regierung hat einen Krisenstab eingerichtet und will den Katastrophenplan auslösen. Die betroffenen Menschen sollen möglichst rasch Entschädigungen erhalten, sagte Premierminister Michel Barnier.
Soweit Julia Borutta. Und jetzt kommen wir wie immer am Ende dieser Sendung zum Blick in die Kommentarspalten. Katja Franke, bitte. Zahlreiche Zeitungen kommentieren die Tötung des Hamas-Anführers Sinwar durch die israelische Armee, so auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der gewissenlose und monströse Angriff, den Sinwar am 7. Oktober vergangenen Jahres auf Israel startete, wurde ihm selbst zum Verhängnis. Seine Tötung hat etwas von Rache, was im friedlichen Deutschland viele irritieren wird, aber es ist auch ein taktischer Erfolg für Israel. Premier Netanyahu spricht zu Recht vom Beginn des Endes des Gazakrieges. Sinwars Widerstand war zuletzt ein Haupthindernis für einen Geiseldeal. Ob sich der Schlag für Israel praktisch auszahlt, muss sich erst erweisen, wirft die Lausitzer Rundschau aus Cottbus ein. Dennoch ist unklar, wie sich der Hamas-Unterstützer Iran positioniert. Das Straubinger Tagblatt nimmt die Bundesregierung in die Pflicht. Bei aller Staatsräson, die Bundesrepublik ist der zweitgrößte Waffenlieferant Israels. Wenn Netanyahu seinen Kurs jetzt nicht schnell ändert, muss Berlin den Israelis klar sagen, entweder ihr legt jetzt einen Ausstiegsplan aus dem Krieg vor oder es wird keine deutschen Waffen für Israel mehr geben. Die Frankfurter Rundschau geht auf den Deutschlandbesuch von US-Präsident Biden ein. Eigentlich sollte dieser eine Demonstration der Stärke der westlichen Allianz werden, inklusive eines großen Treffens in Ramstein zur Unterstützung der Ukraine. Dann wirbelte der Hurrikan in den USA die Termine durcheinander. Der sogenannte Siegesplan des ukrainischen Präsidenten Selenskyj versandete und am Ende reiste Biden für 20 Stunden nach Deutschland. Sein Besuch geriet so zu einem Sinnbild der Schwäche des Westens. Die Fuldaer Zeitung würdigt den US-Präsidenten. Als seine Maschine wieder gen Washington abhob, überkam einen das Gefühl, etwas Historisches erlebt zu haben. Mit Biden verlässt ein Politiker und Transatlantiker alter Schule die Bühne und vieles dürfte nach ihm anders werden. Das im Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition verabschiedete Sicherheitspaket ist Thema in der Volksstimme aus Magdeburg. Ob an diesem Gesetzespaket, das vom Bundesrat teils gestoppt wurde, alles vernünftig ist, sei dahingestellt. Es ist aber ein erforderlicher Schritt, jahrzehntealte Gesetze den Fluchtbewegungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Den einen geht das Sicherheitspaket nicht weit genug, andere warnen vor einer Aushöhlung des Asylrechts, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Die Regeln sind nun so rigide, dass das Grundrecht auf Asyl bloß noch auf dem Papier steht. Zeit Online macht sich vor diesem Hintergrund Gedanken über die Ampel. Diese Koalition hat ihr Ablaufdatum überschritten. Die Geschichte des Sicherheitspaketes illustriert den Niedergang der Ampel, und zwar im Zeitraffer. Dankeschön an Katja Franke. Das war's hier bei uns. Ich wünsche Ihnen wie immer eine angenehme Nacht und natürlich werden wir Sie im Laufe der Nacht weiter informieren. Morgen früh ist die Kollegin Stefanie Rode ab 6 Uhr für Sie da und dann geht es um 6.50 Uhr um die Zukunft der Linken mit Jan van Aken. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen ebenfalls eine gute Nacht und sage bis demnächst und tschüss.